Freunde, herzlich willkommen am Stammtisch. Gute Freunde kann niemand trennen, hat der grosse Franz Beckenbauer 1967 in die Welt rausgetrellert. Und das ist Anlass für Fabio und mich, einmal über Freundschaft auf den Fußballrängen zu reden. Fanfreundschaften ist ein Phänomen, das für mich nie ganz so erklärbar war. Vielleicht schaffen wir es heute, Fabio und ich, dem Ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Dann schauen wir selbstverständlich in die Super League, weil da geht es jetzt gerade so richtig ab. Die ersten Entscheidungen scheinen gefallen zu sein, oder recht doch noch nicht. Wir schauen auf jedes Spiel einzeln und ich finde es recht geil, bist du dabei. Also, lass uns loslegen. Und das immer wieder mit mir, mein hochgeschätzter Kollege Fabio. Fabio, wie geht's?
Ja, du, doch, den Umständen entsprechend. Mal nicht in einem Loch. Ja, mal nicht in einem Loch, dafür in Isolation. Von dem her gesehen, ist auch schön.
Die klassische postfasnachtliche Isolation in dem Fall.
Natürlich, 40 Tage alle, lang.
Alle für Vernünftige haben die gewarnt. Aber
andere nennen das Fasten.
Ja, richtig, genau. Sehr schön gesagt. Du, lass uns doch gerade starten heute mit dem Mitbringsel. Was hast du uns Schönes aus der Isolation mitgebracht?
Ja, in meinem Mitbringsel versteckt sich ein Podcast, den ich letzte Woche gelost habe. Ja, ich habe einen Podcast gelost.
Dass so etwas noch geht. Ja gut, du bist in Isolation. Was willst du anders machen?
Es war eigentlich ein sau interessanter Podcast gewesen, aber es hat ein paar Schönheitsfehler drin gehabt. Ja, der Rede ist natürlich von unserem Podcast, den wir letzte Woche gesendet haben, über die Sensationsteams. Der ein oder andere aufmerksam gehörige Zuhörer hat gemerkt, dass...
Hast du es zu Zuhörer gesagt?
Zuhörer, Entschuldigung.
Ich kann schwören, ich habe Zuhörer gehört.
Der Weg vom Hirn zum Maul ist verklemmt durch das Coronavirus.
Also gut, von dem du bist
jetzt schon entschuldigt. Immer die Entschuldigungen.
Ich tue dir jetzt ganz ruhig zuhören und du kannst weiterreden.
Ja, nein. Natürlich eben, die zugelassen haben, haben es gemerkt. St. Gallen ist natürlich nicht im 2001 Meister geworden, sondern im 2000. Und das ziemlich klar. Und auch ein heftiges Sorry geht raus an Ludovic Magnin und an Marco Streller. Natürlich auch sie sind tragende Kräfte gewesen beim Meistertitel vom VfB Stuttgart, den wir angesprochen haben. Sie sind nicht einfach nur dabei gewesen, sondern sie haben doch ziemlich heftig mitgewirkt.
Darf ich da noch schnell etwas sagen? Ich finde es nämlich, wir haben ja da von verschiedenen Hörern sind wir auf das hingewiesen worden. Auch da von meiner Seite natürlich. Asche über unsere Häupter. Aber ich finde es eigentlich noch recht geil. Ich finde es cool, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die so aufmerksam sind, die selber halt das Rechtswissen mitbringen, die da auch aufmerksam dann uns auch darauf hinweisen. Also machen wir weiter so. Wir sind... haben da nicht eine riesige Redaktion hinter dran. Uns könnte manchmal Fehler passieren, gerade wenn wir noch ein bisschen im Fasnachtsfeeling sind oder so. Umso wichtiger, dass ihr uns dann da komplettiert. Also Hut ab, Applaus, gut gemacht. Weiter geht's.
Ich habe fertig.
Du bist schon fertig. Gut, dann gehe ich. Also los, ich bin jetzt eine, heute sind wir wirklich nicht so kreativ, aber ich habe jetzt gedacht, eigentlich wäre genau euer Interview, das du vorher angesprochen hast, wäre mein Mitbringsel gewesen. Weil ich habe es sehr, sehr geil gefunden. Ich bin ja nicht dabei gewesen in Bern. Die es noch nicht gehört haben, wir haben ein Special rausgehauen mit Wurzel 5. Das heisst, der Adi und der Fabio sind auf Bern gedüsert und haben dort mit zwei Jungs von Wurzel 5 ein Interview gemacht und uns so ein bisschen Einblick in die DNA vom IB-Fan gegeben. Das zwischen Servet und Luzern-Spiel. Das heisst, zwischen der Niederlage gegen Servet und dem Unentschieden gegen Luzern. Der David Wagner ist dort auch, er ist nicht zu Wort gekommen, aber man hat über ihn auch geredet. Und wir haben dort, ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, man war nicht mehr so 100% hinter ihm gewesen, auch mal auf Fanseite. Offensichtlich im Präsidium auch nicht. Stand heute, wo wir aufnehmen, ist er nämlich nicht mehr Trainer beim BSC Young Boys Bern. Ja,
wäre spannend, mit ihnen jetzt nochmal zu reden, was sie davon halten.
Absolut. Aber ja,
es hat durch die Blume schon so ein bisschen getönt, dass man eben nicht so wahnsinnig zufrieden ist. Also ich verstehe diesen Wechsel um einiges mehr als den Wechsel vom Rahmen, vor allem den Zeitpunkt. Ich glaube, man hätte jetzt müssen eingreifen, weil die Resultate, die letzten, sind wirklich nicht so IB-like gewesen, also aus ihrer Sicht natürlich. Niederlage gegen Servette, das Unentschieden gegen Luzern, ist nicht ihr Anspruch. Und ja, wenn es so weitergeht, eben, Lugano drückt noch von hinten führen, es könnte dann doch am Schluss kein europäischer Platz sein. Und ich glaube, das wollte man unbedingt verhindern. Darum, ja, man müsse reagieren.
Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und also das ist jetzt spontan. Das heisst, du und alle Hörer dürfen mich jetzt gerne korrigieren. Schnell durchgeschaut, wer dass in dieser Saison alles schon den Trainer gewechselt hat. Und zwar, wenn man von oben runter geht, Zürich logischerweise nicht. Die haben definitiv keinen Grund dazu. Aber dann haben wir jetzt den zweiten und den dritten IB und Basel haben beide schon den Trainer gewechselt. Obwohl sie die ganze Saison, glaube ich, nie weniger als den dritten Platz gehabt haben, mehr oder weniger.
Der vierte auch.
Genau, der vierte Lugano war der erste gewesen. Servette nicht, obwohl sie zeitweise Grund dazu gehabt hätten, also beziehungsweise Grund BS gehabt haben. St. Gallen nicht, ich glaube, die wechselt auch in 1000 Jahren Trainer nicht. Sion selbstverständlich gewechselt, Luzern gewechselt, Lausanne gewechselt.
GC das vergessen.
GC habe ich extra rausgelassen, weil das wäre jetzt meine Prediction für den nächsten Trainerwechsel, je nachdem, was nächste Woche dann passiert im Spiel gegen Luzern. Wenn es plötzlich nochmal eng wird gegen
oben. Ja, man kommt so wenig, man hört so wenig, man kommt so wenig mit über. Ich finde es noch spannend. Aber vom Wagner hat man gehört, vom Rahmen hat man gehört, aber vom Giorgio Contini hörst du nichts. Ob das echt GC geschuldet ist, weil man wie sagt, lassen wir einfach machen. Ist nicht so interessant, bringt nicht so viel Leserschaft. Wenn man da jetzt irgendetwas Provokatives raushält, hey, aber man ja, hört nichts.
Vielleicht, dass sich auch Zürcher Medien mehr so ein bisschen um den FCZ scharen im Moment. Und, also man könnte ja reden, schon ein bisschen kratzen. Wobei, ich wollte es da nicht in einen falschen Eindruck hinterlassen. Wir sind ja nicht scharf drauf, Trainerentlassungen da können zu verkünden. Aber ja, wenn du mich jetzt würdest fragen, wer drei wird es noch treffen, wird es noch jemanden treffen diese Saison, dann ja, könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie das nächste Wochenende so ausgeht, dass es dort auch nochmal ein bisschen eng könnte werden.
Ich gehe eher von davon aus, dass vielleicht Lausanne nochmal den Trainer wechselt.
Ja, also die alle Gründe hätten sie dazu, ja.
Definitiv. Ja, schon null Effekt bis jetzt. Aber
genau. Richtig. Ich würde sagen, starten wir doch mit dem Thema.
Ja, würde ich auch sagen. Der Coronavirus, das, was momentan gerade in der Ukraine abgeht und es gibt noch vieles mehr. Konflikt beherrscht momentan unseren schönen Planet. Und nein, das ist natürlich nicht unser Thema, das wir heute besprechen in dieser Sendung. Wir wollen heute quasi über das Gegenteil reden. Nämlich über das friedliche Miteinander und die Wertschätzung gegenüber unseren Mitmenschen. Oder kurz gesagt, über Freundschaften. Und natürlich, wir haben ja einen Fußball-Podcast, darum reden wir über ganz
speziell. Also wir reden jetzt über uns.
Genau. Welche sind deine Top 3 Freunde, Oli?
Das bist an der ersten Stelle du, an der zweiten Stelle du und an der dritten Stelle der Adi. Nein, sorry Adi, ich würde es genau umgekehrt sagen, wenn du da wärst. Und
das glaube ich natürlich sofort. Nein, es geht um Fanfreundschaften, wo es ja doch noch die eine oder die andere gibt. Und ich mag mich eben noch erinnern an die Fanfreundschaft vom FC Luzern und dem FC Sion. Als ich Jugendliche war im Stadion, war das ein grosses Thema. Recht friedliche Atmosphäre miteinander. Ich mag mich auch noch an den Typ erinnern, der mit der Kuhglocke über die Schulter mit der Sion-Fahne im Luzern-Sektor rumgelaufen ist. Also wirklich, die Sektoren waren offen gewesen und ja. Hast du auch irgendwie Anekdoten, wenn du das Wort hörst, Fanfreundschaft?
Wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also die Story mit Sion, die kann ich mich erinnern. Das hat dann interessanterweise nachher dann eher so ein bisschen das Gegenteil umgeschlagen, wo man sich dann umso mehr gehasst hat. Aber das war um ein Cup-Final herum. Und um jetzt da keinen Fehler zu sagen, ich bin nicht ganz sicher, welches Jahr das war. Wir können nachher noch schnell nachschauen. Aber das Cup-Final gegen Sion, wo man sich dann in Bern getroffen hat. Und es hat Raclette gegeben vorne draussen. Und man hat irgendwie probiert, den Weltrekord in der Laula-Welle machen. Fettiger Blödsinn, haben wir auch nicht geschafft, haben wir auch nicht wollen. Haben wir so lange mitgemacht, bis dann der Arm heben mit dem Bier in der Hand schwer geworden ist. Aber abgesehen von dem, sehr, sehr schöne Sache habe ich gefunden. Und ich habe es auch nicht ganz verstanden, wieso das aufgehört hat. Aber das ist natürlich nicht bei uns neutralen Teenager, also neutral sind wir noch nicht, aber bei so, einfach bei den normalen Zuschauern, sondern das ist natürlich irgendwo in den Fanclubs irgendwie organisiert worden oder hat sich das so ergeben. Und das haben wir natürlich nicht mitbekommen. Die kommen und gehen ja auch, die Fanclubs, auch damals, glaube ich, noch ein bisschen mehr als heute. Und von dem her sind wahrscheinlich dann eben auch so ein bisschen die Protagonisten, die das im Hintergrund angerissen haben, irgendwann weg gewesen. Aber das ist so das, was ich mit Fanfreundschaften verbinde. Also jetzt persönlich.
Ja, aber bei mir ist es ähnlich. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, was es gegeben hat in der Schweiz. Und was ich mal noch gelesen habe, ist, Servette und Lugano haben so eine Art eine Fanfreundschaft gehabt. St. Gallen, Xamax. Ja, und dort haben sich sehr wahrscheinlich einfach, eben, wie du vorher gesagt hast, einzelne Gruppierungen, einzelne Fanclubs haben sich zusammengeschlossen, haben zusammen Sachen gemacht und dann hat sich das ein bisschen im Stadion auch gezeigt. Aber ja, in der Schweiz, Freundschaften zwischen den Schweizer Vereinen sind recht rar geworden. Also man sieht sie, man hört vor allem nicht mehr. Ich mag mich aber noch an eine Szene erinnern. Ich glaube nicht, dass man das als Fanfreundschaft kann betiteln kann, aber so eine Verbindung zum Zweck. Und zwar, ich glaube noch nicht so lange her, 10 Jahre, 12 Jahre, wo Luzerner Fans und IB-Fans zusammen zum Stadion gelaufen sind und so einen Marsch gemacht gegen die Gewalt und Medienhetze, haben sie demonstriert. Also es gibt ja schon Sachen, wo man sich dann in der Sache trifft und dann miteinander etwas macht. Auch, man hat jetzt auch mit Corona-Massnahmen und mit der Schließung der Gästesektor und so, man merkt schon, manchmal tut man sich dann wieder zusammen. Aber Freundschaften würde ich das jetzt schon nicht nennen.
Nein, es ist so mehr so Zweckfreundschaft. Aber gleich, ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Also weißt du, wenn man sieht, okay, man ist in der Sache vereint, beziehungsweise, also man sagt immer so schön, in der Farbe getrennt, in der Sache vereint. Und man sieht, also ja, man spürt wahrscheinlich so ein bisschen, okay, dass dort sind auch Menschen schlussendlich mit ähnlichen Problemen wie wir haben.
Genau, und eben, man macht ja eigentlich fast das Gleiche mit. Aber ja, ja, wir wollen ja von Freundschaften reden und nicht von Zwecksehen. Darum, wenn wir in unseren Norden schauen, von der Schweiz, wenn wir auf Deutschland gehen, also da gibt es ja da schon gerade ganz andere Beispiele. Und ich mag mich einfach noch erinnern, in der Sportschau, in der Vorschau kommen damals, wenn Schalke und Nürnberg aufeinandertreffen, dann ist das ein riesen Thema und dann gibt es Choreos und das ganze Stadion ist gefährdet. Das ist immer schon mal ganz etwas anderes, was da abgeht. Kannst du dir ein bisschen erklären, was der Unterschied ist? Oder wieso, dass in Deutschland immer noch so krass heftige Fanfreundschaften bestehen?
Nein, ich weiß es auch nicht genau. Ich kenne es von Freiburg und Dortmund zum Beispiel auch, wo man sich aber auch wirklich dann schon so freut, dass zum Beispiel jetzt in Freiburg, hey, dann kommen Dortmunder und das wird einfach, das ist eine friedliche Atmosphäre schlussendlich im ganzen Stadion und in der Stadt und man zieht irgendwie schon zusammen die Hindern und so weiter. Ja, eben zum Teil hat es geschichtliche Hintergründe, zum Teil ist es einfach so gewachsen. Ich kenne mehr so zwei, drei Geschichten zum Beispiel aus England, oder länderübergreifend. Zum Beispiel, also das, was mir zum Beispiel auch noch präsent ist, zum Beispiel Sunderland und Feyenoord. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kommt irgendwie so aus der Zeit, wo halt viele Hafenarbeiter aus Sunderland in Rotterdam geschafft haben in den 70er Jahren. Und dann ist das so ein bisschen, ja, ist das so ein bisschen entstanden, halt wirklich über Jahrzehnte. Also ich denke, das ist jetzt auch noch etwas anderes als das, was du jetzt vorher von den Luzerner Fanfreundschaften gesagt hast.
Also ein bisschen analog wie Hamburg, sehr wahrscheinlich, oder? Jetzt sind ja auch die Hamburger Vereine jeweils mit einem schottischen Verein befreundet und das hat auch den Ursprung eigentlich dort, dass Hafenarbeiter, irische, entweder HSV oder, wenn sie dann Rangers, HSV, St. Pauli, Celtic, wenn ich mich jetzt nicht und ja, das ist schon, irgendwo hat man dann die Ursprünge gehabt, zusammen eins genommen. Ja.
Ja, schlussendlich, was ist die Basis von einem Verein? Es sind Fans und wenn die halt miteinander aus irgendeinem Grund in Kontakt kommen, eben in dem Fall halt, wie man jeder schafft und wie man dann halt auch mal der eine, eben, dann schaffst du nicht irgendwie zusammen in so einer Hafenwerkstätte und dann sagt halt der eine zum anderen, hey, komm doch mal zu unserem Stadion, wirst geil als ich und so und dann trinkst du 2, 3, 4 Bier, kommst wieder mal und dann heisst, ja, und jetzt kommst du mal zu uns rauf. Und so wächst das, glaube ich. Finde ich aber sehr, sehr schön, aber eben, durch das sind natürlich auch irgendwas gewisses Fundament. Auch wenn es auch da wieder natürlich nur aufgrund von wenigen Personen in beiden Umfeldern so entsteht, aber sich dann das irgendwie ausweitet, indem man dann halt in der Kurve weiss, ja, das ist so, das sind jetzt unsere Freunde oder das sind jetzt, keine Ahnung, eben im Umkehrschluss unsere Feinde.
Genau, ja. Ja, und eben, es gipfelt dann eben in Wahnsinnsfreundschaften, wie man da sieht bei Nürnberg, Schalke, Bochum, Bayern, auch so ein Thema, lauter 1860, kann ich mir noch notiert. Eben, das wird schon noch gelebt. Und auch ich habe ein bisschen recherchiert und habe es spannend gefunden, dass bei vielen der Ursprung, entweder ist es zusammen ein Bier genommen, oder es ist, dass man irgendwo in eine Schlägerei geraten ist und dann sind einem die anderen helfen und so sind Fanfreundschaften entstanden.
Das also ist glaube ich Bayern-Bochum ist das, glaube ich, so. Oder?
Genau, und mit Kaiserslautern Homburg ist, glaube ich, auch noch irgendwie etwas gewesen und so. Ja, also eben, man hilft sich dann, oder man, aus irgendwelchen Gründen trifft man sich, wo auch immer, und dann, ja. Aber es sind schon immer ein bisschen die gleichen Gründe.
Ja, genau, und das ist ja das, was es ausgelöst hat. Heutzutage finde ich es halt einfach, ich finde es halt einfach schön, wenn du im Stadion nicht den blanken Hass hast. Klar bist du gleich noch für deine Mannschaft und du jubelst immer noch für deine Mannschaft. Und es ist auch dann nicht so, dass du heimgehst nach einer Niederlage und sagst, ja, okay, aber es sind ja unsere Freunde. Sondern es schießt ja immer noch genau gleich an. Aber vor dem Spiel, während dem Spiel, hast du irgendwie eine gute Zeit zusammen, gehst vorher schon irgendwo in die Stadt. Und ja, das würde ich mir mehr wünschen, persönlich. Ich finde das irgendetwas recht Geiles.
Ja, völlig, weil es gibt so eine friedliche Stimmung. Und ja, am Schluss kann man ja gleich enttäuscht heimgehen. Ja, jetzt noch eine ketzerische Frage schnell. Wenn du jetzt Nürnberg-Spieler wärst, hey, wenn du Dortmund-Spieler wärst, würdest du zu Nürnberg wechseln?
Ja, ich weiss nicht, wie fest dass das den meisten Spielern überhaupt bewusst ist. Also wahrscheinlich.
Okay, sag mal vor 20, 30 Jahren. Zu deiner Prime, wo du noch Fußball gespielt hast, Oli.
Ja, wo ich erfolgreich, musst du noch das Wörtchen erfolgreich dazusetzen. Ja, also Entschuldigung, es hat einen Manuel Neuer gegeben, der von Schalke zu Bayern gegangen ist. Das ist wahrscheinlich noch einiges die grössere. Oder das ist nicht das kleinere Problem. Ich glaube, das wäre ich, ja sicher, da wäre ich so opportunistisch wäre ich gewesen, wenn hauptsächlich der Lohn hat gestimmt.
Ja, klar, ja.
Ja, oder du eben, nicht in dem Fall.
Ja, nein. Man weiss nicht, je nachdem, eben, wie viel das gezahlt hättet. Nein, ich finde es schon spannend, oder? Wenn du dann überlegst, so, du bist Dortmund-Spieler, wechselst zu Nürnberg und schießt gegen Schalke in dem Spiel, wo es ja um Freundschaft geht, schießt dann ein Goal. Und wenn du das gelernt hast, gehst du vor einem Schalke-Fan den Max machen. Das sind so schon Szenen, klar, ist ein bisschen utopisch, aber spannend. Wie reagiert denn eine Kurve?
Also, ja, klar. Aber als Spieler, das ist ein Spiel, beziehungsweise ein Moment in einem Spiel in einer ganzen Saison.
Na ja. Man muss ein bisschen mutmaßen da, weißt du? Ein bisschen spekulieren.
Ja, ja, klar, als Fernsehen. Aber das sind ja klar, das sind so Gedanken, die man sich als Fan macht. Weil das sind so Horrorszenarien, die man sich nicht vorstellen will. Aber ja, ich glaube, die Gedanken machen sich Spieler in den wenigsten Fällen. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige.
Genau. Du hast vorher angesprochen, so das Tour-Thema Rivalität versus Freundschaft. Das ist ja eigentlich überall ein kleines Thema. Eine Fanumfrage vom Spiegel hat ergeben, logischerweise, dass die Rivalität für einen Fußballfan viel, viel wichtiger ist als Freundschaft. Hätte ich jetzt gerade auch noch so können sagen, dass das sehr wahrscheinlich so ist. Und es geht ja darum, dass man die Identität vom Verein und vor allem den Verein unterstützt. Und dann ist die Abgrenzung zum grossen Rival natürlich viel mehr präsent als jetzt eine Freundschaft. Das habe ich schon noch irgendwie verstanden.
Macht Sinn, ja.
Ja, also darum auch nicht erstaunlich, dass die Umfrage das ergeben hat. Aber die Frage, also Rivalität ja, Freundschaft eigentlich schon auch ja, es muss sich beides Platz haben.
Ja, schön wäre es, wenn du halt weißt, also das ist jetzt natürlich wieder irgendwie von außen gesehen, ich, wo auf den warmen Plätzen liegen, wobei, nein, warm sind die nicht, aber wo ich irgendwo sitze im Stadion, sagen wir mal so, wenn ich schon weiss, okay, das, die und die Spiele sind die sogenannten Hochrisikospiele, aber das sind die, finde ich mir ein geiles Wort dafür.
Ja. Wohlfühl-Oasenspiel.
Ja, irgendwie so. Das fände ich jetzt auch noch geil. Und dann hat es einfach gar keine Polizisten dort und es hat keine Abschrankungen im Stadion und du kommst einfach zueinander und alle spendieren sich gegenseitig das Bier und legen sich in die Arme und ja, jetzt wird es ein bisschen sehr romantisch.
Ich meinte im Fall, ich habe das noch in Erinnerung, dass das früher bei der FCL-Match gegen Sion bei den Heimspielen so war.
Dass es keine Polizisten gehört.
Nein, und Abschrankungen meinte, man hätte sich auch frei bewegen können zwischen dem
Ja, aber das ist früher überall so gewesen.
Ja, ja, aber ich meine, also, und der Polizist hat es auch nicht viel gehabt.
Ja.
Tatsächlich. Ja, von mir aus gesehen eigentlich schon ein bisschen das, was ich mit dir anschauen wollte, über das Thema Fanfreundschaft. Es gibt sie immer noch, ich finde es cool. Und jetzt zum Schluss noch ein trauriges Beispiel, aber es zeigt, hey, es kann auch immer noch etwas entstehen. Und zwar geht es um die Geschichte mit der brasilianischen Mannschaft, Chapecoense, so wenn es mir das richtig ist, wenn es jetzt richtig ausgesprochen hat. Wir wissen jetzt alle, tragischen Unfall mit dem Flugzeug. Und aus dieser Geschichte, aus dem Unfall, hat sich dann eine Fanfreundschaft entstanden zwischen Chapecoense und Atletico Nacional, kolumbianischen und der brasilianische Verein, weil die hätten die dann im Finale gegeneinander gespielt. Und National, Atletico Nacional-Fan haben dann für die Chapecoense-Fans so ein Dings gemacht, ein Trauerfeier und so. Und das recht cool organisiert, so wie man es halt in dem Fall kann machen. Und die, glaube ich, recht gastfreundlich empfangen. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und das war 2016 gewesen. Also, ja. Es wird ja nicht sagen damit, dass so etwas muss passieren, damit sie, aber es gibt immer noch Möglichkeiten, sich irgendwie zusammen dann zu vereinen. Das finde ich noch spannend. Ja, schön.
Es gibt auch viel Profanes. Zum Beispiel Everton hat eine Fanfreundschaft mit Everton. Es gibt einfach in Chile auch noch einen Verein, wo Everton heisst, wo von einem Engländer 1909, glaube ich, gegründet worden ist. Das ist die weniger, weniger tiefgründigere Geschichte.
Ja, aber auch logisch eigentlich, oder?
Ja, oder dann gibt es halt so Sachen, vielleicht so Abschluss auch noch, eben Celtic und Liverpool, weil sie halt beide sehr viele irische Fans haben, die dann das irgendwie auch so verbinden oder so. Ja, eben, ich kenne so Schalke, Nürnberg und so weiter, kenne ich den Hintergrund nicht, aber...
Man weiß nicht, glaube ich, auch nicht so richtig. Es gibt verschiedene Versionen.
Ja.
Also man ist, glaube ich, nicht ganz sicher, was denn genau der Ursprung gab.
Aber vielleicht die Frage auch noch, wieso das in der Schweiz keine Fanfreundschaften in der obersten Liga mehr gibt. Hast du eine Idee?
Ich kann es mir nur so vorstellen, dass man wirklich so ein bisschen das Credo hat, meinen Verein und sonst nichts. Wir beide kennen es im Stadion, es wird in Luzern ab und zu gesungen, alles außer Luzern ist scheiße. Wenn das Credo ist, dann wird es schwierig, mit irgendjemandem zusammen können, etwas zu tun. Ich glaube, man ist einfach mit seinen Farben beschäftigt, mit seinem Verein. Und also wir machen ja eigentlich so ein bisschen etwas. Wir versuchen rauszugehen und mit anderen Fans in Kontakt zu kommen. Wir machen mit Wurzel 5, mit Thun, mit dem FC Basel. Also eben, wir haben ja schon auch, wir sind nicht Freundschaften, aber wir reden wenigstens miteinander.
Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir halt einfach auch eine kleine Liga sind. Also, wenn du jedes Jahr viermal gegeneinander spielst, dann ist so, eben weißt, wenn du zum Beispiel in der Bundesliga schaust oder irgendwo sonst, dann weißt du, okay, sie kommen einmal im Jahr hier hin und dann gibt es eine Party da und einmal im Jahr gehen wir dort hin und dann gibt es eine Party dort. Aber durch das, dass du eben so viel mal gegeneinander spielst und immer auch wieder in wichtigen Spielen und so weiter, ist das, glaube ich, auch, ja, ist ein bisschen schwierig. Und wir haben halt auch nicht so die Kultur, ja sicher, wir haben auch nicht so die Kultur, wo du irgendwie lang vor dem Spiel schon in die Stadt gehst oder vielleicht das ganze Wochenende schon dort verbringst und nachher dann zusammen ans Spiel gehst und nachher ja, dann noch irgendeine Zeit verbringst, sondern bei uns ist halt vielfach Fans ziehen an die Spiele und nachher dann auch wieder heim, aber nicht nur irgendwie gross rundherum und dann bleibt für das auch gar nicht so grosse Zeit oder Lust, das aufzubauen. Beziehungsweise die ganzen Beispiele, die wir hatten mit Arbeitern in anderen Städten, wo da so ein bisschen in Kontakt gekommen sind. Die Schweiz ist halt auch irgendwie zu klein. Also du kannst auch in Basel arbeiten und in Bern wohnen und wegen dem musst du nicht unbedingt dich jetzt extrem assimilieren in Basel, wenn du das nicht willst und kannst ja gleich voll der Berner bleiben. Und das ist halt wahrscheinlich, wenn du irgendwo, klar, das sind zwei Länder, aber Rotterdam und Sunderland machst, dann ist das, ja, ist dieses Ende noch gegeben. Dann musst du irgendwo probieren, am neuen Ort auch so ein bisschen heimisch zu werden und dann gehst du dann auch mal an das Match und lernst auch Leute kennen und so.
Ja, sehe ich genauso. Jetzt, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fanfreundschaften kennt, die wir jetzt nicht erwähnt haben, dürft ihr uns natürlich gerne mitteilen über die sozialen Kanal und über unsere Webseite halt überall unter uns könnt schreiben, falls irgendetwas sagt, hey, das muss ich noch erwähnen. Das ist jetzt noch wichtig. Die Fanfreundschaft, die gibt es noch. Wir sind auch immer froh, wenn wir neue Inputs bekommen. Nicht nur, wenn wir Fehler machen, sondern auch, wenn wir Inputs bekommen.
Genau. Und da dazu habe ich gerade noch zu sagen, die Fanfreundschaft von Sion und Luzern, die wir jetzt ein bisschen sehr abgehypt haben, in diesem kurzen Segment, aber die ist während dem Cup-Final, das ich vorhin erzählt habe, das war 1997. Ich habe es noch so im Kopf gehabt, bin aber nicht ganz sicher gewesen. Aber Cup-Final 97, grossartiges Spiel übrigens. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt hier in diesem Podcast.
Gut möglich. Gut. FCL und Sion, gute Überleitung.
Gehen wir in die Gegenwart, würde ich sagen. Und zwar schauen wir, was in der Liga so gelaufen ist, das Wochenende. Und es wird langsam heiß. Das heisst, heiß ist es schon lange, aber es wird langsam entscheidend, was so abgeht in dieser Liga. Die Weizen trennt sich vom Spreu und die letzten Träume werden begraben, beziehungsweise andere werden immer grösser. Wir gehen aber der Reihe nach und da haben wir den, zu dem Zeitpunkt zweiter platzierte IB gehabt, gegen Luzern. Klare Sache, IB muss gewinnen. IB hat das letzte Spiel gegen Luzern in der 96. Minute erst für sich können entscheiden können. Das erste Spiel in der Saison war sehr ausgeglichen gewesen. Das heisst, eben, IB muss eigentlich, gerade weil es noch daheim ist und von der Tabellensituation sowieso, aber hat bis jetzt doch einige Mühe gehabt gegen ein sehr schwaches Luzern in dieser Saison. Aber von dem hat man am Anfang nicht viel gemerkt, oder?
Nein, gar nicht. Und was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass es schon unter der Woche auch noch mal eine Runde gespielt wurde. Und die hat IB ja gegen Servette verloren, völlig überraschend. Also völlig überraschend, kann man so sagen, glaube ich. IB hat müssen reagieren, vor allem daheim, vor dem Heimpublikum. Und ja, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie so startet, wie sie hätten müssen, wenn sie hässig sind. Wenn sie ein Zeichen setzen. Ich habe es gefunden, Luzern hat gut gestartet.
Ja, 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 klar, bis zum 1-0. Also, ja,
klar.
Also, es ist dann gleich IB-mässig, man hat dann irgendwo mal so ein bisschen den Pace erhöht und dann ist es relativ schnell 1-0 gestanden. Da hat man auch einfach gerade gezeigt, hey, schaut, wir können zaubern auf dem Platz.
Und auch schnell 2-0.
Genau, also 1-0, Siebert schön nach Flanken von Fernandes, hat ein perfektes Köpfchen reingehabt. Das ist für Luzern einfach ein bisschen zu schnell gegangen. Und so richtig zu schnell gegangen ist für Luzern das 2-0 von Bambimbi. Von der Spielauslösung von IB bis zum Goal sind, ist wirklich jeder Luzerner zu langsam gewesen, dem Ganzen. Und das ist vor allem der Blum, der sich da durchgetankt hat und an allen Luzernern vorbeigelaufen ist, von allen nur noch irgendwie nachgeschaut. Am Schluss
also, der Oppo passt mit jemandem, oder? Also, das habe ich noch irgendwie. Also, ist einfach nicht
der ja, genau. Allein. Also, an der Mittel, ja, ja, aber das ist relativ am Anfang noch gewesen. Und nachher ist er aber relativ weit selber gelaufen. Am Schluss dann eben noch vom Mambimbi. Und der Burch wollte noch retten, spielt aber, wie gesagt, dann eigentlich den Ball dort auf den Bambimbi und der kann das 2-0 rein tun. Und dann ja, hat man schon das Gefühl gehabt, okay, ja gut, das ist so, so muss es laufen. Also, wenn ich gegen Luzern daheim spiele.
Genau, und vor allem, das, man läuft da in eine Kanterniederlage rein. Ich habe mir kurz schnell überlegt, dachte so, wenn das so weitergeht. Und wenn man die IB-Power ja eigentlich kennt. Aber das ist genau. Luzern ist am Anfang nach diesen zwei Goal, habe ich das Gefühl, recht im Schock gewesen. Also, es ist nicht mehr viel zu Stand gekommen, die kurze Zeit nach diesen beiden Goal.
Das hat man auch so ein bisschen gekönnt. Ja, also das haben wir so ein bisschen gekönnt jetzt auch noch von der letzten Spiel so vor dem Trainerwechsel in Luzern, dass man dann komplett eingefangen ist. Eingefallen heisst das Wort. Eingefallen ist. Aber wie du sagst, man hat sich dann irgendein doch können fangen und dann hat IB eigentlich so seine schwächste Phase gehabt im ganzen Spiel und mit dem Luzern so ein bisschen Aufwind wieder gegeben.
Man weiß ja, 2-0 ist so eine gefährliche Führung. Du willst nicht 2-0 führen.
Das gefährlichste Resultat, sagen gewisse Leute.
Genau.
Lieber 1-0 hinten als 2-0 führen.
Kaum haben wir das gesagt, ist erst das 2-1 gefallen.
Genau, und zwar der Burch, der vorher ein bisschen unglücklich sein Füßchen reingehabt hat, hat jetzt nach einem Pass vom Campo, den er vorher selber ins Spiel gebracht hat, schön können abschliessen. Der Cesiger hat den Ball noch, ist der Ball noch abgelenkt. Und gleichzeitig hat der Cesiger auch von Balmos die Sicht verdeckt. Ja, unglücklich für IB. Definitiv nicht verdient für Luzern, das Goal, aber effizient.
Ja, vor allem spannend, also ein bisschen die Analogie. Gell? Das ist ein Energieanfall vom 2-0, ist einer vom Blum gewesen. Jetzt ist es ein Energieanfall vom Burch gewesen. Also es hat die Impact vom Außenverteidiger oder vom Innenverteidiger gebraucht, damit etwas gegangen ist bei dieser Mannschaft. Ich habe es recht interessant gefunden. Sonst sind ja das nicht die Spieler, die ja, eben für so Solos bekannt sind im Strafraum vom Gegner.
Genau. Das heisst, ich glaube, Soli, oder?
Keine Ahnung.
Mehrzahl von Solos. Ja,
du wirst schon recht haben.
Ja, ja, ich glaube auch. Dann ist Pause und von einem Trainer, der bald abgesagt wird, oder nicht abgesagt, das falsche Wort, aber wo bald nicht mehr dort ist, erwartet man dann, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht und die Mannschaft dann nachher ohne Tatendrang aufs Spielfeld geht. Ist aber nicht passiert. IB ist rausgekommen wie die Feuerwehr. Hat,
abartig sind die gestartet. Ey. Das ist ja...
haben wirklich gezeigt, wieso dass jeder seine Anfangssaison aufs Eis tippt hat. Einmal ich und du, glaube ich. Nein, du hast Basel-Tipp. Du hast IB, der Adi hat Basel, genau. Und Luzern hat einfach mit Mann und Maus hinten dran irgendwie verteidigt, hat das aber auch, schlussendlich kann, muss man sagen, gegen das IB können so lange verteidigen, ist doch auch etwas mit lang der schlechtesten Abwehr von der Liga, die man lang gehabt hat.
Nein, hey, Mambimbi muss man da erwähnen. Also der hat was der gelaufen ist, was der gemacht hat, was der gerackert hat, was der, also Chance, muss sie halt einfach noch machen, aber schon abartig, was für ein Tempo da auf der Seite auf Luzern zugekommen ist.
Ja, die können einfach etwas. Und dann fragst du dich halt schon, an was liegt es jetzt, dass die Scheiben nicht reingehen? Weil das ist ja, das ist das, was man die ganze Saison schon gesehen hat.
Es liegt am Trainer.
Es muss Trainer gewesen sein. Kann man nichts anderes vorstellen. Jedenfalls ein schöner Moment für alle Berner. Fasnacht wird nach Verletzung weit gewechselt. Grosse Erleichterung, beziehungsweise grosse Freude in Bern. Und die hat dann aber abgenommen, die Freude, wo Luzern wirklich relativ aus dem Nichts raus das 2-2 schießt. Ja. Ecke von links, Schulz, glaube ich, retten. Alle Berner in der Box. Wir hatten das im SRF, ist das, glaube ich, noch einmal so ein bisschen schön aufdröselt. Und der Ball kommt aber raus. Yasiri spielt ihn zurück auf den Träger und der trifft den Ball perfekt. Ohne einmal auf dem Boden aufzusetzen, aus Riesendistanz. Und findet sowohl die Lücke von den Verteidiger wie auch vom Goal hinten dran. Es ist ein Wahnsinns-Goal.
Die Ablage vom Yasiri gar nicht so gut gefunden eigentlich. Ich habe das Gefühl, er müsste noch viel mehr noch weiter hindern. Weißt? Ich habe das Gefühl, der DB-Verteidiger hätte fast noch blocken können. Aber durch das hat er eben den Schuss so gemacht, wie er müssen machen und sehr wahrscheinlich eben auch im Goalie noch die Sicht weggenommen.
Er hat den Ball wahrscheinlich auch eine gewisse Höhe und Rall noch gehabt. Genau. Also er ist ihm nicht zugekullert, sondern er ist wirklich zugeflogen und hat ihn darum so wohl abnehmen können. Ja, Yasiri, also der Typ, ich weiß nicht, ich glaube, dem könntest du mittlerweile täglich auf dem Transfermarkt zuschauen, wie er teurer wird. Weil was der, eben 19 ist, haben wir jetzt auch schon gesagt, was der dort im Moment eins als Sechsner rackert und wirklich entscheidende Pässe gibt, finde ich grossartig. Ja, also das Spiel ist ja noch nicht ganz fertig gewesen. Und ich habe natürlich bis zur 96. noch blanke Angst gehabt bei jeder Aktion von IB. Weil auch dort, es war ja nicht so gewesen, dass IB nachher irgendwo demoralisiert aufgehört hat, die spielen. Sondern sie hätten auch dort noch müssen eigentlich Goal schiessen. Und es ist hat immer noch nicht geklappt. Es ist einfach wirklich, ja, irgendwo ist der Hund begraben. Aber vielleicht hätte man ja jetzt ausgraben mit dem Trainerentlassung. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen meine Zweifel.
Das sind so ein bisschen die Unterschiede, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch von der letzten Saison. Oder von der vorletzten Saison und von der jetzigen Saison. Ich meine, eben, sie hätten vor ein paar Jahren noch ein Goal geschossen und dann den Match gewonnen. Jetzt ist es geht nicht mehr rein in den letzten Sekunden, Minuten.
Sie hätten gar nicht so lange gewartet. Also IB hätte den Sack schon viel früher zugemacht. Das ist in der Anfangszeit, die Halbzeit. Ja, und auf der anderen Seite kann man sagen, Luzern richtig mühsam zum Bespielen mittlerweile. Also dort ist etwas gegangen in den letzten Wochen.
Ist schon bei Vaduz unter dem Frick schon ein bisschen so gewesen.
Genau.
Jetzt mit noch mehr, also qualitativem, besserem Spielermaterial. Aber ja, es hat sich müssen finden und er hat seine Formation gefunden und es funktioniert.
Ja, und nur wenn wir jetzt 2-2 anschauen, ist schlussendlich ein zweiter Ball gewesen, nach einem Standard. Beides Sachen, die Luzern einfach nicht hat können, bis vor kurzem, zweite Ball und Standards ist beides einfach nicht drinnen gelegen. Ja, also da ist in kurzer Zeit einiges gemacht worden. Ob es reicht, ja, mal schauen. Mario Frick hat wahrscheinlich genau das Gefühl, also genau das jetzt als Ziel, das, was mit Vaduz nicht gelungen ist, nämlich eine Mannschaft, die schon lange abgeschrieben war, gleich noch zu retten. Ich sehe es im Moment nicht so schwierig.
Nein, so und vor allem war ja auch seine Aussage gewesen, er hat mit Vaduz der letztplatziert ist, wo sie zweitletzt sind, unterschätzt. Und die sind dann nochmal hergekommen. Ich glaube, es war der FC Sion, der das letzte
Jahr
nochmal gepackt hat. Und das ist ja eine perfekte Sahne, eine wunderschöne Überleitung.
Du willst über Sion reden?
Nein, über den Letzten.
Ah, über den Letzten. Gut,
wo man gemäss Frick ja nicht abschreiben darf, weil man
muss
nur auf den Letzten schauen, wenn man zweitletzt ist.
Ja, das ist gut, wenn er es macht. Ich habe sie ehrlich gesagt schon ein bisschen abgeschrieben. Das ist nämlich Lausanne. Wo gegen
Zuschauer, glaube ich auch.
Ja, definitiv. Hast du aufgeschrieben, wie viele das gewesen sind? Zürich hat sehr, sehr viel mitgebracht.
3000 und davon, glaube ich, 1,5 bis 2000 FCZ-Fans.
Ja, das ist heftig. 2-0 hat Zürich gewonnen. Das 1-0 schon nach 3 Minuten. Wilfried Gnonto, der mal wieder von Anfang an spielen durfte. Ja, der Krasnici und der Marquesano spielen sich an der Strafraumgrenze den Ball zu, entdecken und passen zum Gnonto und der köpft ein. Und dann ist schon mal auf dem Board, was das angesagt ist.
Ja, So soll es auch sein. Gell? Wenn man Leader ist, hat man breite Brust, kommt man raus, spielt, schießt das Goal. Und ich kann auch dort müssen sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt um Lausanne.
Dass sie einbrechen, ja.
Ja, dass das eine Kanterniederlage gibt, schlussendlich. Aber
nein, ja, hat gute Gegner. Es hat schon noch, es hat noch eine kurze Phase gegeben, wo wirklich der Sisse und der Nyonto eigentlich so ziemlich davor können machen, davor, was sie wollen, haben aber nicht so viel daraus gemacht. Noch einen strammen Distanzschutz vom Duni habe ich mir noch aufgeschrieben, wo dann eben angefangen hat, Lausanne irgendwo zu kommen, wo dann doch anständig mitgespielt hat. Aber sind wir ehrlich, so wirklich Angst um Zürich habe ich in dieser Phase auch nicht gehabt.
Da hatten einen Haufen Weitschüsse gehabt. Einer davon noch mega schön, am Duni, glaube ich.
Ja, das ist der
Riesen Faden abgeschossen. Aber sie haben mehr versucht, mit dem zum Erfolg zu kommen, weil sie halt, glaube ich, auch nicht einfach hinter die letzte Reihe von der Zürcher Abwehr gekommen sind.
So aber das ist schon, gesehen. Das habe ich schon ein paar Mal beobachtet in den letzten Spielen. Das ist das, was Lausanne noch probiert. Sie haben zum Beispiel auch gegen Luzern in dem Kapitalspiel dort, sind sie immer nur über Weitschüsse gekommen, zum Teil auch wirklich gefährlich, aber sie trauen sich, glaube ich, wirklich nicht mehr zu, irgendwo spielerisch vor das Goal zu kommen und dort den Abschluss zu suchen, und das zeigt halt recht viel über die Psyche von dieser Mannschaft oder über die Taktik vom grossartigen Trainer, den sie haben.
Ja, und ich meine, sie haben jetzt ein Goal geschossen in der Rückrunde und das war ein Penalty gegen den FC Luzern.
Ja, genau.
Wenn ich mich nicht irre.
Der zweitletzte.
Genau, also eben aus dem Spiel raus, es will wie nicht. Und da haben wir, der Unterschied ist so krass gewesen, der FCZ hat nicht viel gemacht für das Spiel, aber sie haben ihre Chancen genützt. Und Lausanne hat versucht, hat es nicht geschafft. Ja, und so
also geht das Spiel. Der Brecher hat ihnen ja wie noch zwei grosse Chancen gegeben. Ich habe das noch genau, geschrieben. Ja. Zwei. Brecherbock 1 und Brecherbock 2. Der erste passt er in die Füße von Suzuki und der hält ihn dann aus bester Position ab Pfosten.
Der muss er nur schieben. Also,
ja.
Aber ja.
Eben, er hat wahrscheinlich vom Trainer, du musst weit schiessen. Nichts anderes mehr erlaubt. Und der zweite Abwehr direkt auf den Bolero, das dort ist er immerhin ein bisschen bedrängter gewesen. Und der hält den Ball übers Goal. Und damit, wenn die nicht nützt ist, dann ja, kannst du es vergessen. Dann macht halt Zürich den Sack zu. Stefan Seiler sieht den Guerrero mittig an der Strafraumgrenze stehen und passt ihm. Und der zieht ab und trifft.
Ist auch noch abgelenkt, glaube ich.
Ja, ist möglich, dass du noch leicht siehst, ja.
Also ja, eben. Geht's rein. Und ja, der FCZ spielt souverän. Nicht souverän, aber effektiv. Und das Resultat geht mir recht. Was ist die Serie? 12, 13 Spiele bis jetzt, ich glaube, ungeschlagen und ich glaube, 10 davon gewonnen oder 11 davon gewonnen. Das ist einfach Wahnsinn.
Ja, ja, ich kann amigs so David Wagner kann ich nicht können anschauen, ohne irgendwo auch mir über den Breitenreiter Gedanken zu machen. Und es ist schon krass. Sie haben natürlich auch, also ja, sie haben halt auch ihre Vita gewisse Ähnlichkeiten. Also nicht nur, dass sie beide Deutsche sind, beide bei Schalke mal gewesen, beide so das als Chance gesehen, wahrscheinlich zum wieder zurückkommen. Aber natürlich, Wagner sein Job hat einiges einfacher gewirkt Anfang Saison als der von André Breitenreiter. Und was André Breitenreiter dort macht in Zürich, ist sensationell. Einfach mit dieser Ruhe und Selbstverständlichkeit.
Definitiv, ja. Und man liest jetzt auch immer so ein bisschen über den Sportchef, finde ich auch noch recht interessant. Den kennt man ja in der Zentralschweiz relativ gut. Marinko Jurendić heisst er, glaube ich. Ist auch bei Luzern mal Nachwuchstrainer gewesen und ja, hat so ein bisschen die Mischung zwischen Management und Sport in sich verinnerlicht und macht da auch einen guten Job.
Definitiv. Und ich habe es vorhin gesagt, eben, man ist einfach ruhig in Zürich, man arbeitet in Zürich, das hat man in den letzten Jahren nicht so gehabt. Und wer nicht wirklich ruhig ist im Moment, das ist der FC Basel, wobei man unter der Woche ja immerhin wieder ein bisschen ein positives Erlebnis gehabt hat. Und jetzt mit 0-2 ja gegen Lugano gewonnen hat. Wobei das jetzt nicht unbedingt so das schönste Spiel war, ich glaube, das man mit Basel schon gespielt hat bis jetzt.
Nein, gar nicht. Und aber wir wissen, Lugano ist ein mühsamer Gegner. Platz 4 und hätte mit einem Sieg können den FCB überholen. Also es ist auch dort, oder? Es ist um viel gegangen eigentlich, gerade für den FCB. Platz 4, wie man weiss, wenn man nicht mehr im Pokal dabei ist, dann ist das nicht europäisch für nächste Saison. Und ich meine, ich glaube, das ist für IB und auch für den FCB momentan einfach, dort wollen sie unbedingt nicht her. Und es wird alles
gemacht. Das wäre ein super Gau, ja.
Genau.
Ja, mir ist auch aufgefallen, sehr viele Basler-Fans, die ins Tessin abgereist sind, die ganze alte Gotthard-Bahnstrecke mitgenommen haben. Und der Sektor hinter dem ja, je nachdem, woher man schaut, Sitzplatztribüne, linke Goal da vollpackt. Sie haben natürlich unter der Woche beim 2-2 gegen St. Gallen auch die Erfahrung noch einmal dürfen machen, wie wichtig dass sie sind für ihr Team. Mhm. Und dort ja wirklich die Mannschaft anpeitscht. Und das haben sie auch jetzt wieder gemacht. Und sie haben sicher sehr grosse Freude gehabt über den Millar. Und der kann einfach etwas. Der ist unglaublich wertvoll.
Ja, vor allem allein schnell Lugano auseinandergenommen. Und dann im Stürchle noch, eigentlich, nachdem er so einen Lauf zog, im Stürchle noch den Pass auf den Cialov. Ja, und dann macht ein souveränes 1-0. Und so musst du eigentlich auswärts gegen Lugano antreten. Man braucht halt manchmal auch die qualitative Einzelleistung, um das Bollwerk zu knacken. Und das hat Basel gut gemacht.
Was ich dann hingegen nicht so verstanden habe, also dort ist man ja durch die Mitte gekommen, dort hat man es spielerisch probiert und geschafft und zum 1-0 gekommen. Und nachher hat man sehr viel über Flanken probiert. Und das sehe ich gegen Lugano einfach nicht als probatischste Mittel, weil sie halt hinten innen sehr grosse Spieler haben.
Ja, und der Cialov ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht der Grösste. Nein. Mit einem Schalai könntest du es vielleicht probieren, aber mit Cialov.
Ja, wie auch immer. Es ist, Lugano ist dann tatsächlich aber auch stärker geworden, aber nicht so überzeugend im Abschluss. Bis zur Pause auch.
Genau. Also man kann auch davon sagen, man hat den Botani draussen gelassen, was viele wahrscheinlich nicht verstanden haben.
Botani noch weniger.
Genau.
Noch weniger, wenn man nachher sieht, was er in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Zusammen mit dem Ziegler ist er reingekommen und dann ist Basel richtig geschwommen, weil er eigentlich das Zeug hat, alleine theoretisch Basel abzuschiessen. Hat dann einfach ja, das Quäntchen Glück oder können, was auch immer, hat ihm dann gefehlt, aber der hat ordentlich Dampf gemacht.
Aber so wie ein bisschen der Millar in der ersten Halbzeit hat er auch. Man versucht mal eins gegen eins schnell einen auszunehmen und dann versucht die Abwehr in Bedrängnis zu bringen und es ist ihm ein paar Mal gelückt. Ja. Und es hat ein paar Mal schlecht ausgesehen für den FCB, aber ja, man hat die Null gehalten und ich glaube, das ist für den FCB auch mal unhure wichtig gewesen. Hey, einfach mal, und sie haben notabene wieder mit zwei neuen Innenverteidigern gespielt. Mit dem Chiga und dem Börcher,
ja, genau. Ja, und ich habe dort wirklich noch gedacht, ja, Lugano wird noch kommen. Die kommen noch, eben, Botani, den Zellar hat man noch gar nicht gesehen, aber der kann ja wirklich auch viel. Und dann hat es das Abseits-Goal vom Soloi gegeben, kurz vor Schluss. Und das hat wie, das hat zwar nicht zählt, richtigerweise, aber das hat wie bei Basel, glaube ich, nochmal so eine Könnte so haben. Man könnte eigentlich auch noch, was ist doch noch ein Zweites machen. Und ist ein Weitschuss vom Esposito, der nicht rein ist, aber nachher der Esposito wieder in einer anderen Situation, wo er uneigennützig den Males an der Strafraumgrenze sieht, der dreht sich und trifft. Und durch das gewinnt Basel das Spiel 2-0.
Ich muss noch schnell meinen Hut ziehen.
Tu es.
Du siehst es, alle anderen nicht. Nein, der Pass vom Esposito. Also, darum schaut man Fußball. So, zuerst antäuschen, ich schieße und dann zack, schnell überlegen in freien Raum und der Mahles steht allein vor dem Goal. Also einfach so Sachen, das macht auch Gott einem. Da geht mir vor allem, da geht mir das Herz auf, wenn ich so Sachen sehe. Hey, einfach Weltklasse, der Pass war Weltklasse gewesen. Und muss sagen, hey, eben, er hat es drauf. Ich weiss nicht, wie er charakterlich ist, aber Fußball spielen kann man.
Ja, charakterlich gehört mir unterschiedliches. Modisch auch, aber das... Ja. Kann man in anderen Podcasts besser nachhören.
Das ist, glaube ich, auch erst 19 oder 20. Also.
Ja. Gut, dann hast du schon etwas zu Basel? Oder, ja, also ich denke, in Basel wird man genauso wie in Bern sich langsam aber sicher müssen mit dem Gedanken zufriedenstellen, dass man es wohl nicht zum Meistertitel schafft das Jahr, trotz aller Anstrengungen und Nervosität und überhaupt.
Wobei die Steigerung unter dem Abascal natürlich wirklich heftig ist. Zuerst hat man verloren, dann hat man unentschieden gespielt und jetzt hat man gewonnen. Wenn es so weitergeht, dann...
Ja, aber der ist jetzt auf 3 Spiele. Ich würde es noch nicht so verschreien. Und wie gesagt, auch in dem Spiel hätte es können anders rauskommen. Also es war jetzt einfach auch Kaltschneuzigkeit gewesen, wo man...
Aber ein wichtiger Sieg für den FCB, vor allem im Hinblick auf Platz 3.
Ja, genau. Und für Lugano natürlich relativ ein bitterer Rückschlag. Im wichtigsten Moment. Gut, kommen wir zu GC Servet. Rückschläge hat GC viele kennengelernt in letzter Zeit. Die sind gerade im freien Fall. Da verbleibt mir gerade die Stimme weg, würde ich das sagen. Und auf der anderen Seite Servet, so die grosse rote Diva, wo manchmal wunderschön sensationellen Fußball spielt und nachher wieder sich völlig einfach wie weigert, Fußball spielen. Das ist so Servet ist für mich ein grosses Rätsel.
Hat das mit der Lieblingsfarbe zu tun? Weil die andere Mannschaft, die manchmal in Rot spielt, habe ich gesehen, das sehe ich ein bisschen ähnlich. Mal
sehr gut,
mal sehr schlecht. Ja, Sia.
Ah, ja, das ist aber so.
Die beiden Wundertüteren für mich in dieser Saison.
Ja.
Könnt einen Meister an der Wand spielen und gegen den Abstiegskandidat kläglich verlieren. Das ist alles möglich. Aber ja, Servet. Also Qualität vorhanden, klar.
Ja. Wie gesagt, GC hat die daheim endlich mal wieder gewonnen. Seit dem Oktober haben sie nicht mehr daheim gewonnen, das SRF noch rausgefunden. Und ja, Servet hat am Anfang wieder angefangen mit seinen berühmten Flanken von aussen rein. Das können sie sehr gut, da haben sie die richtigen Spieler. Und die erste wirkliche Szene ist, hey, da ist mir aber auch die Spucke weggeblieben. Herk mit voller Wucht mit dem Ellbogen am Sasso seinen Kopf rein.
Das darfst du nicht mal im Eishockey, also mit
Helm. Nein, also geht 11 Meter und gelb, aber das ist ein Platz für
Eis. Also Kopf, also ja, definitiv, ja.
Da gefährdest du also, jetzt 100% nicht... Gesundheit und nicht aus ja, Versehen, sondern wirklich volles Rohr in den Kopf hineingesprungen.
Müsste sich nicht wundern, wenn er da eine rote Karte sieht.
Immerhin 11 Meter jetzt gegeben, wo der...
Benudle!
Ja, so gut, Entschuldigung. Benudle, wo der Castro immer rein. Die tun übrigens bei Servet schön ein bisschen abwechseln, wer das die spielen darf. Aber jedenfalls, er hat den sensationell platziert in die rechte untere Ecke. Moreira hat zwar die Ecke gehabt, aber also, ich glaube, da hat kein Blatt Papier mehr zwischen die Goalie-Händchen, den Ball und den Pfosten rein mögen.
Hey. Super mega platziert gut geschossen, gewesen. Definitiv. Ja, ich meine, kurz darauf, aber es ist nicht lang gegangen. Hat GC gesagt, hey, wir sind auch da, es ist unser Stadion, wir spielen damit. Und dann, was ist die Szene auf den Nignani? Und wo dann der Herz genau richtig steht?
Ja, es war die Szene, ja, genau. Eine Szene, ja. Richtig.
Und dann der Herz. Hat er seinen Fehler wieder gut gemacht? Oder wie man auch immer das so schön sagt im SRF? ja, aber eigentlich dürfte er auch nicht mehr auf dem Platz stehen.
Ganz genau. Servet hat dann wieder umgegeben. Das ist eigentlich schon recht geil. Flott hin und her gegangen. Der Schalk nach einer Hereingabe vom Stefanovic, wo...
Slapstick, oder? Also es hat ja jenste GC-Verteidiger die Möglichkeit gehabt, den Ball zu klären.
Genau. Und am Schluss lenkt der Ball noch ab. Aber ja, 1-2 für Servet. Aber GC zeigt Moral, trotz seiner ganzen Niederlagenserie und so weiter. Kawabe das mal zeigt, wie wichtig dass er für die Mannschaft ist. Das war wirklich sehr schön im Zusammenspiel mit Momo.
Und oh, man hat den Totti Gomez Update vergessen. Kopf.
Machen wir am Ende vom GC-Spiel, das passt gut da rein. wie gesagt, saftiger Schuss nachher in die nähe Ecke. Kawabe ist definitiv spielerisch der Beste in dem GC-Team.
Ja,
kann man. Hätte man auch in England erkannt.
Wäre wichtiger für Wolverhampton sehr wahrscheinlich momentan.
Ja, als der Totti Gomez Mensch, ja, sicher, ja. Dann das 2-3, also das heisst, Servet wieder zurückgekommen, beziehungsweise Servet wieder in Führung gegangen. Das mal flippert der Ball so ein bisschen in die Strafraumgrenze umeinander. Das ist das mal ein bisschen länger gegangen jetzt. Vorher sind relativ aufeinander, aber da hat es dann länger Käse mitgegeben. Und dann flippert der Ball, wie gesagt, umeinander, kommt von einem Spieler zum anderen bis zum Rodelin. Und der zieht ab, aber wie ausser ist, mit einem richtig Schmackes. Ganz, ganz, ganz geil.
Wenn also wir schon schöne Sachen sind, oder, wo einem das Herz aufgehen, da ist definitiv auch viel Herzblut dabei gewesen und so eine schöne Schuss.
Genau. Also neben dem 2-2 vom Träger beim Spiel gegen IB von Luzern ist das sicher der schönste, also schon wieder so ein Bombenschuss, so würde ich eigentlich sagen. Ja, dann haben wir 2-3 gehabt und GC hat nicht mehr viel auf Rasen gebracht, aber Servet hat noch nicht genug gehabt.
Das heißt, vor allem hat Stefanovic gemerkt, dass der Rodelin so schön mit dem Ausserrist schiessen kann. Dann kann er doch auch wunderschön mit dem Ausserrist Pass geben.
Perfekte Flanke,
Rodelin.
Sagt und der trifft noch einmal. GC gewinnt wieder nicht. Es sind übrigens auch da nur 3'800 Zuschauer gewesen. Ich möchte mal schnell erwähnen, in der bevölkerungsreichsten Stadt von der Schweiz mit dem bevölkerungsreichsten Kanton von der Schweiz rundherum. Klar, man hat eine andere Mannschaft, die im Moment sehr erfolgreich spielt, aber es ist
die zweite bevölkerungsstärkste Stadt von der Schweiz.
Wo ein bisschen weiter weg ist, fairerweise. Aber ja, aber nein, ist gleich krass. 3'800 Leute. Ernsthaft, reisst euch mal zusammen in Zürich. Also, das kann ja nicht sein. Ich spiele die oberste Liga. So.
bis los wurde, geht es dir besser. Ja,
ich hoffe, es nützt etwas.
Gut.
Gut, hey, wir kommen zum
nächsten Spiel. Zuschauer, oder? Das ist, wenn man von Zuschauern Boom redet. Bei den einen blüht es, bei den anderen weniger. Aber ich glaube, dort, wo wir jetzt hergehen, dort, das Stadion könnte man, glaube ich, doppelt füllen.
Ah, ich habe gemeint, du wählst, apropos Zuschauer, Toti Gomez noch etwas sagen.
Ja, er ist nicht auf der Bank gehockt. Also, und gespielt hat er auch nicht. Von dem her, ja.
Ein richtig lohnender Transfer für Wolverhampton. Aber ja.
Gut, für die Zeit, wo er kurz schnell eingesprungen ist, bei diesen vielen Verletzten, hat es vielleicht schnell gelangt. Jetzt längt es nicht mehr.
Obviously. Wir kommen zu St. Gallen gegen Sion. St. Gallen richtig im Aufwind gewesen vor dem Spiel. Die haben alles weggeputzt, was irgendwo von innen bis zum Genfersee sich ihnen in den Weg gestellt hat. Sion, hast du vorher schon gesagt, eine Wundertüte.
Vor allem auch Hert, das finde ich. Also das muss man glaube ich auch schon mal erwähnen. Also, sie spielen mit Lugano zusammen, glaube ich, wohl auch der härteste Fußball. Und wenn man mich kennt, ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, wenn man einem anderen einfach immer nur auf Zocken hält. Liebe Sion-Spieler, hört auf mit dem. Spielt Fußball. Ihr habt eine hohe Qualität im Kader. Nützt das und spielt geilen Fußball. Ich würde es auch so schaffen. Verstehe es nicht. Aber ja.
GC-Fans, gehen ins Stadion und Sion-Spieler, hört auf, her zu spielen. Das sind die beiden Parolen, die wir da rausschicken an die Welt. St. Gallen mit dem Förster-Outfit. Passt sehr zu der Choreo. Nein, sie hat sollen schwarz sein, glaube ich. Ist recycelt. Also eigentlich eine geile Sache. Hat für mich in dem Licht so ein bisschen dunkelgrünmässig ausgesehen. Und wie gesagt, die Choreo von den St. Galler Fans, die recht geil war, hat dann so gut dazu gepasst. Ja. Weniger aber schön. Ja, sorry.
Ja, also eben, am Start. Ich habe den pressenden Fußball vom FC St. Gallen, den man kennt, habe ich nicht so gesehen.
Jetzt habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Dafür sackt es eben auch nicht mehr ein. Mhm. Also, sie haben da in der Rückrunde einiges verändert. Für sie tragisch ist der Dua verletzt raus. Dafür konnten wir da können den Schubert reinholen, das ist ja auch noch Luxus.
Und ja, und du hast natürlich auch einen Feier. Also das
haben wir schon ja, eben, darum ist natürlich, klar, darum ist es natürlich umso tragischer, dass er raus hat müssen.
Und dann wechselst du einen ein, der genau das macht, was der Dua eigentlich sonst abends macht. Mhm. Goal schiessen.
Genau. Nach Recken vom Ruiz, wo eigentlich keine gewesen wäre, aber wir tun es so nicht kleinlich. Ja, hat der Schubert seinen Kopf rein und es heisst 1-0 für St. Gallen.
Stadion explodiert.
Genau, St. Gallen grundsätzlich ein bisschen besser gewesen in der ersten Halbzeit, habe ich gesehen. Aber wie du sagst, es ist jetzt nicht das Feuerwerk, das wir auch schon gesehen haben.
Ja, man könnte auch hier in der ersten Halbzeit noch über die ein oder die andere gelbe Karte mehr diskutieren in diesem Spiel, finde ich.
Ja.
Von dem her. Also Schiri hat nicht nur das mit dem Ball, wo zum Ecken dann in den Ecken geworden ist. Das war nicht der einzige, aus meiner Sicht nicht der einzige Fehler gewesen, aber.
Ja, und wenn du sagst, Sion spielt relativ hart, St. Gallen ist die Mannschaft, die sich gerne lässt provozieren, wenn jemand hart spielt oder wenn sie jemanden eben herausfordert diesbezüglich. Nach der Pause ist es dann aber auf dem Platz weitergegangen, nämlich mit dem 1:1 von Dodan Stojkovic. Habe ich, glaube vor zwei Folgen mal gesagt, habe da im Auge, der ist on fire. Und Feier sagen wir ein bisschen viel, wenn wir einen neuen Ausdruck finden. Scheiß. Pässe, einfach und effizient. Wesley dribbelt. Und das alles im St. Gallen Strafraum.
Wesley ist auch heiß.
Ja, er ist auch heiß.
Heiß.
Ja, Ziggy hat dort noch. Nachher haben wir noch die Chance vom Schmied, wo ich mir noch aufgeschrieben habe, wo er sich gegen vier Walliser durchsetzt, habe ich ganz grossartig gefunden. Doppelpass mit dem Besio und dann leider das Aussennetz, aber das ist etwas, was ich noch erwähnenswert gefunden habe. Da. Ja. Und dann kommt es aber noch zum Knüppeldick, und zwar zum Elfmeter, weil der Girgic, glaube ich, den Fasli umgerissen hat.
Ja. Muss man geben.
Ja, definitiv.
Ich frage mich auch, wieso dass dann er zum Schiri geht, diskutieren.
Ja, das ist so völlig für nichts. Du blamierst ja nur. Lauf einfach weg und entschuldige dich bei deinem Team nachher
mit einer
Kiste Bier in der Garderobe.
Genau, hoffe, Goli, dass er ihn hebt.
Genau, was er auch gemacht hat. Beziehungsweise Thomas hat genau auf den Fickenscher geschossen und somit ist es bei 1:1 geblieben.
Thomas ja mit Walliser Vergangenheit auch noch speziell. Ist er vorher im Sommer gewechselt auf Belgien und ist jetzt ausgelehnt von der belgischen Mannschaft zu St. Gallen.
Aha. Ja, und dann hat es noch diese Szene gegeben, die übertriebene Rudelbildung nach dem Foul um Wesley vor der Bank. Kehren.
Es ist schon irgendwie spannend. Ich glaube, der FC Sion ist bei jeder zweiten Rudelbildung dabei. Und da auch gewisse Herren von Sion, die sich da glaub, nicht so kennen oder spüren. Aber es ist schon, glaube ich, immer der FC Sion. Fast immer.
Ja, es wirkt nicht allzu.
Vielleicht kommt die Aggressivität erwachsen. Von der Tribüne oben runter in die Spieler rein. Weißt du, vielleicht fließt das dort so. Und ja, würde vielleicht einiges erklären.
Du meinst die Präsidiale. Aggressivität, das ist möglich.
Könnte ich mir noch. Nein, kein Name, gell?
Genau, nein, natürlich nicht. Ja, nachher gibt es noch eine rote Karte für den Sutter. Nach langem mal wieder eine rote Karte für St. Gallen. Das hat es früher viel, viel häufiger gegeben. Also gelb-rot ist das gewesen.
Ja, so viele rote Karten hat es nicht gegeben an diesem Spieltag.
Nein, allgemein. Also übrigens haben wir auch in der. Ja, jetzt haben wir da. Zurückschauen. Jetzt haben wir zwei Runden ohne rote Karte gehabt. Das ist für die Superliga eine rechte Ausnahme. Weil das hat ja, 12. Spieltag keine rote Karte. Ich bin gerade schnell am durchscrollen. Dann haben wir 20. Spieltag wieder, wenn es mir recht ist. Also dort hat es wirklich. Und ich rede dann allerdings nicht von einer roten Karte. Also wir haben ja Spieltag gehabt mit 3 oder 4 roten Karten. Aber das Ganze ist ein bisschen besinnlicher geworden, glaube ich.
Also es hätte ja die eine oder die andere Rote mehr können geben im Spiel.
Ja, das ist wahr. Also gut, das stimmt. Absolut. Ja, da stehen wir jetzt.
Hose runter, oder?
Hose runter. Mensch, Prediction. Also gut, soll es so haben. Wir haben nächste Woche ein paar, wirklich ein paar Knaller, weil jetzt irgendwie, eben, du hast oben ist es, ja, ganz oben ist es nicht mehr eng, aber nachher geht's, ist es halt wirklich immer noch brenzlig, du hast das Mittelfeld und hinten dran, wo ich jetzt GC auch würde zurechnen. Schauen wir doch mal ein Spiel nach dem anderen. Zürich gegen St. Gallen.
Ja, aber die zwei formstärksten Teams momentan. Mhm. Ich glaube, St. Gallen ist die stärkste und der FCZ 2 ist irgendwie so. Also einfach Erwartung, Power. Und ich bin gespannt, ob St. Gallen mit dem Spielstil, mit dem effizienten Spielstil vom FCZ auch Mühe wird bekommen oder ob sie so weiterspielen wie in der letzten Zeit. Mit dem gescheiten Fußball, mit dem Abwarten, nicht gerade zupressen. Und ich tippe auf ein 1-1.
Ich habe ein 2-2 eingeloggt. 1-1, sagst du? Und dann gehen wir weiter. Was denkst du zu Sion gegen Lugano? Es wird sicher.
3 rote Karten.
Und Spieler ist ein Leckerbissen, oder?
Absolut. Das wird ein Traum. 7-4.
Sicher.
Nein, sehr wahrscheinlich gibt das. Also 0-0 haben wir ja eben, erst im zweiten Spieltag, glaube ich, das letzte gehabt. Seitdem hat es nie mehr eins gegeben. Ich bin dem Spiel noch am ehesten vermuten. Mm. Aber ich glaube, sie werden beide ein Goal schießen. Und ich, langweilig, aber ich glaube auch da wieder ein 1-1.
Ich gebe wieder ein 2-2. Mal schauen, ob wir noch ein paar andere Resultate haben.
Ja, ich glaube schon beim nächsten Spiel.
Nächstes Spiel ist nämlich Lausanne gegen IB.
Ja, jetzt sind wir ja gespannt und jeder Wund fragt sich, wie der neue Trainer denn bei IB heisst. Sehr wahrscheinlich wird im nächsten Spiel ja noch nicht an der Seitenlinie stehen. Da ist noch der Assistent, glaube ich, wenn mir das richtig ist. Aber IB wird eine Reaktion zeigen. Lausanne wird kämpfen, wird spielen, versuchen, so wie sie es gegen die FCZ gemacht haben. Und sie werden trotzdem 3-1 verlieren.
Ich habe sogar 3-0. 3-1 hast du gesagt, also 1-3. Schlussendlich, es ist ja in Lausanne. Ich wüsste echt nicht, wer in Lausanne das Goal schiessen sollte.
Benudle.
Gut, dann haben wir Basel gegen Servette. Ein schönes Spiel.
Ja, auch Mannschaften, die ein bisschen eher wieder am Kommen sind. Beide brauchen Punkte. Darum gibt es auch Punkte für beide. 2-2.
Ich habe es 2-0 für Basel. Glaube ich. Weil mir Servette einfach nicht genug konstant ist, um in so einem Spiel auf sie zu tippen. Und dann haben wir noch Luzern gegen GC. Und dort geht es darum, ob GC noch einmal in den Abstiegstrudel reingerissen wird oder ob sie, oder ob sie sich richtig abstoßen können.
Das war das Endspiel eigentlich, so von meiner Seite her, finde ich. Oder? Ja. Also schon fast ein 6-Punkte-Spiel für beide.
Hey. Ich würde es unglaublich gerne schauen. Ich kann leider nicht. Das schießt mich so an.
2-1 für Luzern.
Ich habe 2-0 für Luzern. Gut. Dann haben wir es wieder. Buchhaltung ist gemacht. Alle Spiele haben wir besprochen. Thema haben wir durch. Gibt es noch irgendetwas, wo wir noch irgendwo da schlau in die Welt rausstreuen?
Ja, also Schlaus. Ja. Hört auf mit dem scheiß Krieg.
Das wird dir sicher niemand widersprechen. Und schön kann man sich ab und zu ein bisschen ablenken, auch wenn es natürlich nicht ganz geht und man immer auch noch so ein bisschen eine schlechte Stimme im Kopf hat hinten dran. Aber ich glaube, wir brauchen das als Menschen ab und zu mal so ein bisschen.
Ja, das hätte jetzt einfach raus müssen.
Ja, da hast du auch komplett recht. Also, ich glaube, wir können wir, für alles andere sind wir nicht die Richtigen da. Wir sind die Nase, die über Fußball reden und das machen wir auch nächste Woche wieder. Freut uns, wenn ihr dabei seid und wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute, erfolgreiche und eine friedliche und freundschaftliche Woche.
Genau. Besser kann man es nicht sagen. Und für die, die in Basel wohnen, schöne Fasnacht.
Tschaußen.
Ciao, ciao.